Detektor FM. Zurück zum Thema.
Irgendwo im All, 16 Lichtjahre von der Erde entfernt, da kreist ein Planet um einen Stern namens 40 Eridani A. Amerikanische Astronomen haben das erst kürzlich herausgefunden. Und wahrscheinlich wäre die Entdeckung auch nie über die Welt der Astronomen hinausgekommen, wenn das bei dem Planeten sich nicht um die mögliche Heimat von Star Trek-Commander Mr. Spock handeln würde. Denn Star Trek-Schöpfer Roddenberry hatte einen Planeten namens Vulkan, der um den Stern 40 Eridani A kreist, zum Heimatplaneten von Mr. Spock erklärt. Der nun von den Astronomen entdeckte Planet kommt den Erzählungen von Roddenberry erstaunlich nahe. Wie es zu der Entdeckung kam und wie die Heimat von Spock möglicherweise aussieht, darüber spreche ich mit Professor Dr. Hubert Klar vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Guten Tag, Herr Klar.
Guten Tag.
Herr Klar, abgesehen von dieser Parallelität zu Mr. Spock, welchen astronomischen Wert hat denn diese Entdeckung des Planeten jetzt?
Wir freuen uns ja immer wieder, wenn wir neue Planeten finden und wenn das nicht Planeten sind wie unsere Gasplaneten in unserem Sonnensystem, bei denen wir uns kein Leben vorstellen können, sondern wenn es Planeten sind, die uns ungefähr etwas ähnlich sind, also auf denen wir eine feste Oberfläche haben, wo man Häuser hinstellen kann, wo es vielleicht eine Atmosphäre gibt und die dann hoffentlich auch noch nah genug an der Sonne dran sind, an ihrem eigenen Heimatgestirn, also dass es dort Bedingungen fürs Leben geben könnte.
Was sind das noch für Bedingungen, von denen man da jetzt weiß?
Man weiß wenig. Also die positiven Sachen für diesen Planeten sind, dass er sich in der sogenannten habitablen Zone befindet. Das heißt, nicht zu nah an der Sonne dran, dass das Wasser verdunsten würde, dass wir also einen Wüstenplaneten haben, aber auch nicht zu weit weg, dass wir also eine reine Eiswüste hätten, sondern genau wie die Erde, also in dem günstigen Bereich, in der richtigen Entfernungsbereich. Und die zweite Sache ist, dass der Planet nicht zu massiv ist. Es wurde zwar berichtet, er wäre 8-mal schwerer als die Erde, das hört sich jetzt viel an, also fast eine Größenordnung schwerer, aber es bedeutet dann, dass er gerade mal ungefähr doppelt so groß ist wie die Erde. Und was hier für uns wichtig ist, wenn man auf der Erde versucht, Luftsprünge zu machen, ist ja die Anziehungskraft, die auf einen wirkt. Und die ist dann auf diesem Planeten gerade mal doppelt so groß. Die größere Masse wird dann durch den größeren Radius kompensiert. Das heißt also, aus unserem Gewicht wird dann gerade mal das Doppelte. Das heißt, man wird etwas dickere Beine brauchen, aber es ist nicht so prinzipiell vollkommen unmöglich, also auf so einem Planeten also herumzulaufen.
Das heißt, man könnte da tatsächlich laufen, aber es wäre anstrengender, weil die Beine sozusagen schwerer sind.
Genau. Also 2G, doppelte Erdanziehung. Sowas erleben wir in Karussellen. Die haben so einen ähnlichen Bereich mit 2G, die man nach außen gedrückt wird. Also es ist ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, man kann sich dran gewöhnen.
Und wie kann man rausfinden, wie schwer so ein Planet ist?
Ah, das ist eine gute Frage. Also das hat was mit der Entdeckungsmethode für diesen Planeten zu tun. Der Planet umkreist ja sein Heimatgestirn und das Heimatgestirn ist natürlich viele Male schwerer als der Planet, aber trotzdem zieht der Planet genauso an dem Stern, wie auch der Stern am Planet zieht. Und deswegen schlingert also nicht nur der Planet um den Stern, sondern auch der Stern muss so eine kleine Ausgleichsbewegung machen, so ähnlich wie der Hammerwerfer ja auch so ein bisschen herumeiern muss, bevor er sein Gewicht dann endlich wegwirft. Das heißt also, wenn jetzt der Planet um den Stern drumherum wandert, dann sehen wir die Ausgleichsbewegung des Sterns. Und dieser Stern bewegt sich dann ab und zu leicht auf uns zu und leicht von uns weg. Und während so ein Planet dann noch eine Geschwindigkeit von einigen Kilometern pro Sekunde hat, sind das dann bei diesem Stern gerade mal einige Meter. Ich glaube, sowas in der Größenordnung von 5 Metern, mit denen er sich auf uns zubewegt und wieder wegbewegt. Aber diese Bewegung, dieses zyklische auf uns zubewegen, dann wird das Licht ein bisschen blauer und dann wieder von uns wegbewegen, dann wird das Licht ein bisschen röter, das können wir mit den modernen Instrumenten ziemlich gut messen und darüber dann ausrechnen, in welche Entfernung ein Planet sein muss und auch welche Masse der haben müsste, um dann diese Geschwindigkeit und diese Ausgleichsgeschwindigkeit im Stern hervorzurufen.
Lange war ja nicht klar, ob dieser Stern denn einen Planeten hat, der um ihn herumkreist. Warum ist es denn so schwierig herauszufinden, ob ein Stern so einen zugehörigen Planeten hat?
Die erste Antwort wäre in dem Zusammenhang, dass es sehr viele Sterne gibt und man möchte mal möglichst allen mal gucken. Und dafür gibt es einfach nicht genügend Beobachtungszeit. dass man wirklich alle Sterne ständig beobachten könnte. Man muss also immer so ein bisschen auf sein Glück hoffen, dass man gerade im richtigen Moment an die richtige Stelle guckt und dann auch noch ein Planetensystem erwischt, in dem solch eine Ausgleichsbewegung überhaupt gemessen werden kann. Wenn wir zum Beispiel von oben auf unser Sonnensystem draufschauen würden, dann macht ja die Sonne keine Bewegung in unsere Richtung und dann wäre das Ganze gar nicht mehr beobachtbar. Das heißt, es gibt dann so einige Effekte, die schon mal vom System her eine Entdeckung eines Planeten vollkommen unmöglich machen. Auf der anderen Seite kommt dann dazu, dass man wirklich so an der Grenze des Möglichen technisch arbeitet. Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, also Geschwindigkeiten eines Sterns, der sich auf uns zubewegt, von 10 Metern ist die Grenze und jetzt sind wir schon bei 1 Meter angekommen. Also das ist jetzt immer noch der technologische Fortschritt, von dem wir profitieren. Doch genauso der Fortschritt, den Auswertemethoden. Der Stern ist mit Sicherheit kein einfacher Kandidat, um dort Planeten zu finden. Die haben dort auch Aktivitäten, die haben Oberflächenmuster, die haben auch so stellare Flecken wie bei uns die Sonnenflecken. Die können alles so eine Messung sehr, sehr, sehr schwierig machen. Deswegen gehört dann so ein bisschen Glück dazu, ein bisschen geschickter Beobachter und ein bisschen geschickt bei der Auswertung, um dann tatsächlich so einen Planeten nachweisen zu können.
Und können wir denn diesen Stern 40 Eridani A vielleicht sogar mit bloßem Auge sehen?
In der Tat, also das wurde auch so verkauft, also dass das der erste am Nachthimmel sichtbare Stern ist, um den eine Supererde kreist. Denn die meisten Sterne, die wir am Himmel sehen, sind irgendwelche Superriesen, die zwar sehr hell sind, aber in Wirklichkeit sehr viel weiter weg als so der durchschnittliche Nachbarstern. Denn Entfernung können wir bei Sternen ja sehr schlecht schätzen. Wir sehen ja nur, wie hell die sind. Dieser Stern Eridani, der ist etwas dunkler als die Sonne, also gar kein mal so heller Stern. Es gibt Sterne, die sind 100 oder sogar 1000-mal heller als unser Gestirn. Aber trotzdem können wir den am Nachthimmel sehen. Und Größenordnung, ich glaube, 4. Größe bis zur 6. Größe, das ist so definiert, das ist so die gerade so Beobachtbarkeit eines Objektes am Himmel. Das heißt, er ist noch nicht mal so das dunkelste Objekt, was man so in einer sternklaren Nacht am Himmel sehen könnte.
Also doch gar nicht so galaktisch weit weg. Mr. Spocks Heimatplaneten gibt es wirklich. Wissenschaftler haben nun einen Planeten aufgespürt, der den Stern umkreist, auf den der Star Trek-Schöpfer zu Lebzeiten immer verwiesen hatte. Über die Entdeckung der Heimat der Kultfigur Spock habe ich mit Hubert Klar vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg gesprochen. Vielen Dank, Herr Klar.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.